Station 3, Neuer Jungfernstieg 19. Das Haus Neuer Jungfernstieg 19, in dem heute der Überseeklub residiert, wurde zwischen 1831 und 1833 für Gottlieb Jänisch erbaut und ist das einzige erhaltene Patrizierhaus aus dieser Zeit in der Hamburger Innenstadt. Nach dem Tod von Gottlieb Jänisch im Jahre 1875 und seiner Frau Caroline, geborene Freiin von Lützow, im Jahre 1882, bewohnte die älteste der drei Töchter des Ehepaares Jänisch, die ledige Emilie, bis zu ihrem Tod 1899 im Alter von 61 Jahren das große Haus. Sie lebte dort aber nur im Winter. Im Sommer bevorzugte sie das elterliche Weiße Haus an der Elbchaussee.
Nun bin ich 55 Jahre alt und seit meine Mutter im letzten Jahr, 1882, gestorben ist, wohne ich allein in diesem großen Haus. Eigentlich hatte ich vor, mich ganz in die Stille zurückzuziehen, doch Pastor Nink von der Anschergemeinde hat mich davon überzeugt, dem Reiche Gottes zu dienen. Dies, mein Haus, ist zu unserem Gemeindehaus geworden. Hier finden viele christliche Veranstaltungen statt. Als ich im Sommer 1883 mit meinem teuren Freund und Seelsorger Pastor Nink und seiner Frau einige Wochen auf der kleinen Nordseeinsel Föhr verleben durfte, sprachen wir über das Schicksal von sittlich gefährdeten jungen Mädchen. Und uns wurde bald klar, dass etwas für die Rettung dieser des Schutzes bedürftigen, konfirmierten Mädchen geschehen müsste. Denn in meiner Vaterstadt Hamburg gab es zu der Zeit noch keine diesbezügliche Zufluchtsstätte. Es macht mir viel Freude, einen Teil meines großen Vermögens dafür zu verwenden. So habe ich doch meinem Leben noch einen Sinn geben können.
Nach dem Tod von Emilie Jänisch wurde das Haus am Neuen Jungfernstieg 19 verkauft. Der Käufer war der Hamburger Kaufmann Gustav Amsing, der Mitbegründer der Bank of New York. Er ließ das Haus von den Hamburger Architekten Martin Haller und Hermann Geißler umbauen und neu ausstatten. Gustav Amsing, der 1904 im Alter von 67 Jahren eine Amerikanerin geheiratet hatte, bewohnte das Haus nur während seiner gelegentlichen Besuche in Hamburg. Nach seinem Tod 1909 zog seine Witwe von Hamburg fort. Das Haus blieb in ihrem Besitz. Ab 1910 wurde das Haus für einige Jahre zur Adresse des exklusiven Frauenclub Hamburg, der 1906 vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein, Ortsgruppe Hamburg, zum geselligen Beisammensein unter Gleichgesinnten gegründet worden war. Für die Mitglieder des Frauenclubs, die hauptsächlich aus der oberen, der tonangebenden Gesellschaftsschicht kamen, stand die Verfolgung der eigenen Interessen im Mittelpunkt des Clublebens und nicht, wie es bei den vielen Frauenwohltätigkeitsvereinen der Fall war, die Hilfe für andere. 3 bis 4 Mal in der Woche nachmittags und abends wurden kulturelle Veranstaltungen und Bildungskurse angeboten. Es gab ein Lese- und Schreibzimmer, Gesellschafts- und Erfrischungsräume, selbst ein Schlafzimmer war vorhanden. Die Lese- und Schreibzimmer wurden rege genutzt, hauptsächlich von denjenigen Frauen, die außerhalb Hamburgs wohnten und den Club in der Innenstadt als standesgemäße Aufenthaltsmöglichkeit nutzten. Wer Mitglied werden wollte, musste von 2 Mitgliedern schriftlich empfohlen werden. Männer hatten als Gäste nur zu bestimmten Veranstaltungen Zutritt und dann auch nur zu den Erfrischungsräumen. 1911 besaß der Club 765 Mitglieder. Aber hören Sie selbst.
Schon so spät. Jetzt komme ich wieder zu spät in den Frauenclub. Och, ich hasse dieses ewige Abgehetze. Aber es waren noch so viele Patienten in meiner Praxis. Ich kann sie schließlich nicht nach Hause schicken. Das kann ich mir nicht leisten. Ich habe immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen gegen eine Frau als Ärztin. Hört das denn nie auf? Erst im Studium die vielen Sticheleien und Beleidigungen. Ich erinnere mich noch, wie mein Medizinprofessor gegen uns Studentinnen kämpfte. Er stellte sogar 4 Thesen auf, die belegen sollten, dass Frauen nicht für das Medizinstudium geschaffen seien. Der Professor war der Überzeugung, es errege den Ekel der Damen, wenn sie bei einer klinischen Leichenöffnung zugegen sein müssten. Von den vielen bleichen Gesichtern seiner Medizinstudenten bei Leichenöffnungen sagte er kein Wort. Besorgt verfolgte unser Herr Professor auch unser weibliches Schamgefühl, welches großen Schaden erleiden würde, wenn eine Frau Doktor einen Mann mit Syphilis behandeln müsse. Ach, und überhaupt, Frauen seien fortwährend schwanger und schon deshalb ungeeignet, als Ärztin zu arbeiten, behauptete der werte Herr. Außerdem sei es nun mal erwiesen, dass die Denkfähigkeit und Konzentration von Schwangeren geschwächt seien. Darüber konnten wir Studentinnen nur lächeln, angesichts der Tatsache, dass bei Männern das Gehirn in die Hose rutscht, wenn sie hinter einem Frauenrock herlaufen. Und das kommt erfahrungsgemäß öfter vor als eine Schwangerschaft. Geradezu stolz machte uns das Argument unseres Professors, als er von der angeborenen Autoritätslosigkeit der Frau sprach und dies als Beweis dafür nahm, dass Frauen kein Krankenhaus führen könnten. Solches Autoritätsgehabe, wie es Männer im Allgemeinen an den Tag legen, haben wir wirklich nicht nötig. Über solchen Kinderkram sind wir schon längst hinausgewachsen. Nun aber schnell in den Club. Es ist immer so piekfein hier. Leider ist der Club kein geeigneter Aufenthaltsort für die vielen gebildeten Damen, die tagsüber in der Arbeit stehen und sich abends, oft schon recht ermüdet, nach einem zwanglosen Verkehr mit Gleichgestellten sehnen, um sich neuen Mut zur Arbeit zu holen. Wir haben keine Zeit, erst große Toilette zu machen, bevor wir den Club aufsuchen. Diese Zeit haben nur die des Tages über in ihren Villen sitzenden Damen der Hamburger tonangebenden Gesellschaft. Deshalb werden wir berufstätigen Damen auch öfter mal von diesen Damen von der Seite angesehen, wenn wir mit staubigen Schuhen und in einem zwar schlichten, dafür aber aus gutem Stoff geschneiderten praktischen Kostüm im Club erscheinen. Diese Blicke lassen uns berufstätige Frauen oft unbeholfen fühlen in unseren sonst so geliebten Arbeitskleidern gegenüber den feinen Toiletten der anderen Damen und in den eleganten Räumen.